Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
E-Mobilität polarisiert. Für die einen ist sie die logische Weiterentwicklung, für die anderen ein Kompromiss. Ich, Sebastian Hensler, weiß das ganz gut, denn wir beobachten von der Elektroauto News mit unserem Portal rund um die E-Mobilität das ganze Thema schon seit zig Jahren. Doch was passiert, wenn jemand, der selbst lange skeptisch war, komplett die Perspektive wechselt? Genau darüber habe ich mit Georg Bruce Salinas gesprochen. Georg kommt aus dem klassischen Autohandel, war viele Jahre tief in der Verbrennerwelt verankert und hat den Wandel zur E-Mobilität nicht nur beobachtet, sondern selbst durchlebt. Vom PS-Fan zum überzeugten E-Mobilisten, inklusive Station bei NIO und im Bereich der Ladeinfrastruktur. Wir sprechen über fehlende Qualifizierung im Handel, über Vorurteile, über emotionale Verkaufsargumente und darüber, warum AC-Laden im Alltag oft unterschätzt wird. Eine Folge über Lernkurven, Systemdenken und die Frage, wie man Menschen wirklich für neue Antriebe gewinnen kann. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit Georg. Hi Georg, schön, dass du heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über E-Mobilität unterhalten. Ein Thema, was dir zu Beginn nicht so ganz nahe stand, wo du ja eher skeptisch unterwegs warst, dich dann aber doch zum E-Mobilisten überzeugen lassen konntest sozusagen. Bevor wir da allerdings tiefer eintauchen, stell dich auch gerne mal selbst vor und vielleicht auch die ersten Berührungspunkte deiner Person mit der E-Mobilität.
Herzlich gerne. Hallo Sebastian, danke, dass ich hier sein darf und ein bisschen was erzählen darf. Mein Name ist Georg Bruce oder Georg Bruce Salinas vollständig. Bin jetzt bald 40 Jahre alt, wohne im schönen Bornheim und bin eigentlich mein ganzes Leben in der Autoindustrie unterwegs gewesen. Wie es dann klassisch ist, mit Anfang 20 PS, PS, PS und laute Motoren etc. War da also ganz weit weg von Elektrofahrzeugen und muss sagen, als die dann damals kamen, so wo Tesla in den Markt kam etc., wo dann angefangen wurde, darüber zu berichten, war ich auch noch deutlich mehr auf dieser Skeptiker-Seite. Ne? Diese Sprüche, die man heute noch liest. Und ja, die kommen ja nicht weit. Und die fahren immer rechts auf der Autobahn, weil sie sonst nur 100 Kilometer weit fahren und so weiter und so fort. Weil das, glaube ich, einfach diesem Bild des Autos, was man mit Mitte 20 oder sowas dann hatte, einfach nicht entsprach. Ne? Man wollte eben, wie eben gesagt, laute Motoren haben und Golf GTI und Porsche 911 und so weiter. Das waren halt die spannenden Autos. Von daher habe ich da, ich habe auch nicht dran geglaubt, dass sich das groß verbreiten wird. Man hat auch gar nicht so weit gedacht, ist vielleicht so das Vorrecht der Jugend, dass man sich über Umweltaspekte und so weiter gar nicht so viel Gedanken macht letzten Endes. Und das hat sich nach einigen Stationen im Autohandel, als ich bei Volvo war, so ein bisschen gedreht, weil Volvo seinerzeit relativ früh angefangen hat, dieses Feld ein bisschen ernster zu bespielen, also von den etablierten Marken. Und dann kamen eben C40 und XC40. Und da habe ich damals gemerkt, jetzt geht's los, dass meine Kunden mehr Ahnung haben als ich. Denn man hat sich damit vorher nicht groß befasst und jetzt kam jemand, hat gesagt, hier, wir haben jetzt Elektroautos und dann hast du so einen kleinen Zettel irgendwo, da stehen die wichtigsten Key Facts drauf, wo du aber eigentlich nicht verstanden hast, was da steht. Ne? Da stand jetzt, der kann von mir aus mit 100 kW laden. Ich wusste nicht, ist das gut, ist das schlecht, was heißt das im Alltag? Also ich hatte überhaupt keinen Bezug zu diesen Daten. Und dann rufen natürlich Kunden an, du hast irgendwo ein Angebot draußen, ja, kann der dies und das und hat eine Wärmepumpe und so weiter. Und jedes Mal blätterst du dann nach. Und das ging mir damals ein bisschen auf den Strich, weil ich eben nach vielen, vielen Jahren Autohandels eigentlich gewohnt war, dass ich der Herr im Ring bin, dass ich jede Frage sofort beantworten kann. Und jetzt stand man da irgendwie und wusste sich nicht so richtig zu helfen. Und ich habe es damals auch so empfunden, dass die Hersteller, zumindest Volvo in dem Fall, finde ich, nicht genug gemacht hat, um die Verkäufer zu qualifizieren. Also da waren durchaus, es gab dann Schulungen, man ist damals ins Schulungszentrum gefahren. Da wurden einem auch ein paar Sachen gezeigt. Das reicht aber, finde ich, nicht aus, um jemanden, der eigentlich bei Null startet und vielleicht auch in Gedanken nicht so in dem Thema drin ist, um dem das wirklich nahe zu bringen. Weißt du, du sitzt dann da 3 Stunden, guckst dir verschiedene Stecke an, dann erzählt dir einer über die Gefahren beim Hochvolt, wenn die Mechatroniker dran sind, wo man als Verkäufer damals dachte, ja, gut, müssen ja die Mechatroniker wissen. Aber da fehlte mir damals zumindest so ein bisschen Input, ein bisschen Leidenschaft für das Thema. So, und jetzt hing ich dadurch irgendwie halt so zwischen den Welten, weil es wurden mehr Autos und die Angebote wurden besser und die Nachfrage stieg. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich nicht so richtig da drin bin. Und dann ergab sich damals eine Möglichkeit über einen Bekannten von Volvo Car Germany, der seinerzeit zu NIO gewechselt ist. Da standen wir noch in Kontakt. Und da ergab sich die Möglichkeit, auch zu NIO zu gehen. Und ich habe dann gesagt, komm, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Rein in die Materie, dass man gezwungen ist, sich damit auseinanderzusetzen und einfach mehr Wissen anzueignen. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe in dieser Zeit sehr vieles hinterfragt, auch gerade mit Umweltaspekten etc. Wenn ich jetzt heute zurückdenke, ist es fast ein bisschen peinlich, dass man so gesagt hat, ja, Schrott, weißt du, diese ganzen Sprüche. Und dann ging das ja los mit seltenen Erden und das ist viel schlimmer als Rohöl zu verbrennen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass diese Vorurteile, die gibt's ja heute noch. Du bist ja auch im Internet unterwegs und das ist ja manchmal zum Haare raufen, was man da liest. Ich glaube, das ist gar keine böse Absicht von den Leuten, ne? Dass sie sich bewusst irgendwie querstellen, weil die eben auch zum ersten Mal damit in Berührung kommen, 3, 4, 5 Quellen finden, die alle noch dieses Zeug von 2012 quasi von sich geben und damit dann relativ schnell gebrandet sind. Und ich glaube, dass man viel weniger missionieren muss. Ich meine, mir passiert das auch gerne mal gerade in so Online-Diskussionen, da ist ja dann schon ein gewisses Schwarz-Weiß-Denken. Das hilft aber, glaube ich, gar nicht. Also wenn man jemandem schreibt, das ist alles Quatsch, was du da denkst, ja, was passiert dann? Der fühlt sich angegriffen, der verteidigt seine Position, damit festigt er seine Position eigentlich nur noch weiter. Und am Ende hat der ganze Austausch nichts gebracht. Ich glaube, dass man viel mehr am Point of Sales etc. vernünftig informieren muss, ohne mit der Missionarskeule den Leuten das vernünftig näher bringen muss. Und ich glaube, damit wäre der ganzen Sache sehr, sehr viel gedient. Und ich weiß es eben noch, entschuldige für den Monolog, ich weiß es eben auch noch aus der Zeit aus dem Autohaus, dass ganz, ganz viele Verkäufer sagen, ja, ich muss jetzt die E-Autos verkaufen, aber ich glaube nicht dran. So, und wenn ich jetzt als Kunde, der selber nicht viel Ahnung davon hat, mir vorstelle, ich gehe jetzt in so ein Autohaus und ich denke, naja, ich lasse mich jetzt mal dazu beraten und ich bin jetzt offen für das Thema, ich möchte mal ein bisschen was dazu hören. Und dann sitzt da aber ein Verkäufer, der ausstrahlt, ja, ich glaube da auch nicht dran, ich habe da auch keinen Bock drauf. Ja, wie sollen die Leute denn dann A, vernünftig informiert werden und B, zu der Überzeugung gelangen, jawohl, das ist das Richtige für mich. Und da muss, glaube ich, ganz, ganz viel getan werden. Entschuldige, jetzt habe ich echt viel Redezeit für mich beansprucht.
Das ist ja aber auch Sinn der Sache, dass du dich hier gerne austoben kannst. Meine Stimme hat man schon zu oft gehört in dem Podcast. Vielen lieben Dank für die Eindrücke. Das ist besonders spannend, weil ich habe auch gerade die letzten 2, 3 Tage mit Menschen aus dem Autohandel gesprochen, die aber auch eher, wenn man Nutzfahrzeug, aber auch Pkw-Bereich unterwegs sind. Und die Qualifikation der Vertriebler, also der am Point of Sale, so wie du es auch gesagt hast, das war auch dort der meist bemängelte Ansatzpunkt zu sagen, die Hersteller, und das waren auch 3, 4 verschiedene jetzt, haben das zu Beginn nicht richtig auf die Kette bekommen, weil man vielleicht auch selbst nicht wusste, was will denn der Kunde von einem, wo soll die Reise hingehen. Und so wie du sagst, wenn du vom Produkt nicht überzeugt bist, kannst du es auch nicht verkaufen schlussendlich. Was war dann bei dir sozusagen der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich muss da jetzt tiefer rein? War das dann auch schon so die Wahrnehmung, E-Mobilität ist gekommen, um zu bleiben? Es besteht die Notwendigkeit, dass ich da tiefer reingehe, mich mit beschäftige? Oder war es dann einfach auch die Lust, an was Neuem da sozusagen reinzutauchen, weil du ja wahrscheinlich dann auch bestimmt zu dem Zeitpunkt schon das ein oder andere Mal in einem E-Auto mitgefahren bist oder selbst gefahren bist?
Die Antwort ist beides. Und sogar noch ein dritter Aspekt. Eigentlich ganz banal. Ich war, wie gesagt, immer sehr autoverrückt und klar, als Verkäufer hat man dann seinen Dienstwagen etc. Und das war damals die Zeit, in der die Plug-in-Hybride kamen. So, das heißt, du hattest vorher deinen Dienstwagen mit einem 150 PS Diesel oder sowas und jetzt hieß es, du kriegst so einen Hybrid, wo man erst dachte, oh, Elektro? Dann hat man sich zwangsläufig damit ein bisschen befasst, weil man es selber im Alltag genutzt hat. Und dann stand aber plötzlich ein Auto, wo 455 PS dran stand. Und das war natürlich, also als Verkäufer, so, oh, naja, vielleicht doch irgendwie ganz interessant. Das heißt, es gab auch einen emotionalen Aspekt tatsächlich dabei. Jetzt kann man über Plug-in-Hybride sagen, was man will inzwischen. Also ich sehe den Nutzen nicht so sehr hoch. Aber zumindest in meinem Fall war es schon so eine Art Türöffner auch, dass man sich überhaupt mal emotional auf das Thema eingelassen hat. Und dann tatsächlich die Punkte, die du genannt hast. Einmal der Druck eben, dass die Kunden jetzt mehr wussten als man selber. Und auch, dass man das Gefühl bekam, okay, da passiert immer mehr. Da ist jetzt nicht ein Hersteller, der mal ein Auto baut, sondern die Großen wie Volkswagen und so weiter, die fangen jetzt alle mit dem Thema an. So, das heißt, irgendwas muss ja da dran sein. Und dann sollte man natürlich als Verkäufer irgendwie auch ein bisschen sich wappnen. Das ist eben das, was ich vorhin meinte. Da hat man sich ein bisschen reingelesen, ein bisschen hier geguckt, ein bisschen da geguckt. Aber die Kunden, gerade so die Early Adopter, die dann wirklich vielleicht von einem Tesla auf einen Volvo wechseln wollten, die hatten natürlich viel, viel mehr Ahnung. Und dadurch ist man so ein bisschen unter Zugzwang gesetzt worden. Zumindest in meinem Fall war es dann so, dass ich da aufholen wollte.
Was dir auch ganz gut gelungen ist, so wie wir es ja jetzt von deinem, Verlauf deiner weiteren Karriere mitbekommen haben, hast du es ja ganz gut umgesetzt. Ich fand es auch interessant zu sagen, oder die Aussage deinerseits, dass der PEV für dich ein Türöffner war. Das hört man auch bei anderen, die das gefahren sind. Wobei ja mittlerweile teile ich deine Einstellung auch. Man kann ihn sich auch sparen, vor allem, weil sich ja auch E-Mobilität entsprechend weiterentwickelt hat bei der ganzen Geschichte. Jetzt hast du ja aber nicht nur Kunden bei dir im Handel gehabt, die, mit wesentlich mehr Fachkenntnis als du dahergekommen sind oder mit wesentlich mehr Wissen, sondern auch der Otto-Normal-Verbraucher, der vielleicht das in Betracht zieht. Wie hast du so jemand E-Mobilität nähergebracht? Weil, du warst vielleicht zu dem Zeitpunkt selbst noch nicht komplett überzeugt oder zu dem Zeitpunkt, wo du es dann warst. Hast du dann auch gewusst, wie du das rüberbringen kannst, damit man sich zumindest mal mit auseinandersetzt, ob vielleicht der Umstieg eine Option ist?
Sehr bedingt. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe damals im digitalen und im Online-Vertrieb gearbeitet. Das war sehr, sehr B2B-lastig. Das heißt, Opa Heinz, der jetzt sagt, oh, ich gucke mir mal so ein Elektroauto an, mit dem hatte ich damals nicht wirklich viel zu tun, vereinzelt vielleicht. Und da war es dann eben genau dieser Aspekt, dass man da irgendwelche Daten vorgelesen hat. Wenn dann jemand gefragt hat, kann ich denn damit nach Südtirol in den Urlaub fahren? Tja, dann war das so ein innerliches Schulterzucken. Heute wüsste ich genau, ich würde ihm sagen, ja klar kannst du das machen. Plan vielleicht irgendwie ein Stündchen mehr Zeit ein, als du sonst nehmen würdest, entspann dich, schmier dir eine Stulle für unterwegs, was auch immer. Aber damals war das so, ja, ich glaube schon, warum nicht? Da fehlt aber eben einfach dieser Background, um zu verstehen, was heißt das, wenn ich jetzt von Mülheim damals nach Südtirol fahren möchte. Was heißt das konkret für meine Reisen mit so einem Elektroauto? Das heißt, ich wäre damals, glaube ich, nicht so in der Lage gewesen, wie heute jemandem Elektromobilität vernünftig näher zu bringen und auch sachlich zu erklären. Und ganz wichtig finde ich auch, das ist das, was ich vorhin mit dieser Debattenführung meinte, dass man auch einräumen muss, dass es vielleicht Schwächen gibt, je nachdem, was die Menschen für ein Fahrprofil haben. Dass man eben nicht sagt, das ist immer das Beste, für alle passt das unbedingt. Und dass man auch einfach sagen muss, dann ist vielleicht dieses Auto für deinen Einsatzzweck gerade noch nicht ganz ideal.
Finde ich einen sehr wichtigen Einwand, dass man das auch sagt, weil das ist die Realität, so wie wahrscheinlich ein Verbrenner und Diesel auch nicht für jeden das ideale Fahrzeug ist. Es kommt immer auf die eigenen Umstände schlussendlich drauf an, wie ich das nutze. Du hast den Punkt sachlich und emotional angesprochen. Das Problem ist ja immer, das kennen wir natürlich auch aus unserem Portal, sobald da Emotionen mit im Spiel sind, brauchst du mit Fakten gar nicht mehr ankommen, weil die werden nicht wahrgenommen. Das heißt aber für dich ja auch, dass du Menschen auch emotional abholen musstest, ein Stück weit vielleicht gerade bei dieser Reise nach Südtirol und da dann eben, nicht verkaufen, okay, du musst eine Stunde länger fahren, sondern bei dem Beispiel, du kannst deine selbstgeschmierte Stulle dann da schlussendlich essen. Also hat sich da vielleicht auch dein Vertriebsangebot sozusagen ein Stück weit verändern müssen mit dem Wandel des Antriebs?
Ja, und auch da, glaube ich, spielt es einfach eine Rolle, wo man selber im Leben steht, wie man selber aufgestellt ist. Mit Anfang 20, jetzt bleibe ich mal bei diesem Beispiel, oder mit Ende 20 mit dem 450 PS Hybrid, wenn ich damit von mir aus Richtung Bayern gefahren bin, dann war das irgendwie spannend zu sagen, boah, hat man hier eine Stunde lang Durchschnittstempo 190, halben Tank verbrannt, aber was soll's, ne? so würde ich heute nicht mehr fahren. Ich bin Vater von vierjährigen Jungen. Ich muss nicht 200 auf der Autobahn fahren. Ich finde mich ganz oft inzwischen auf der rechten Spur und denke zwischendurch, ach, den LKW könntest du noch überholen. Also die Lebenssituation ändert sich, glaube ich. Man wird ein bisschen älter, vielleicht ein bisschen relaxter bei allem und hat gar nicht mehr diesen Drive zu sagen, ich muss jetzt hier immer Vollgas, immer 200, ich muss ja schnellste ganz links sein. Und wenn man Leute auf diesem Fuß erwischt, und ich glaube, dass viele Leute, die heute bereit sind, sich ein E-Auto zu kaufen, gerade sind eben nicht mehr die Anfang 20-Jährigen im Moment, die kann man damit, glaube ich, abholen, weil man sagt, naja, du reist super entspannt, du hast keine Vibration, du hast keinen Lärm. Wenn du dann nach 4 Stunden irgendwie eine Pause machst, steigst du aus dem Auto aus, bist relaxed, genießt irgendwo einen Kaffee etc. Denn mal ehrlich, nach 2 Stunden 200 km/h fahren ist man ja durch. Also so ging es mir zumindest. Man entwickelt so einen Tunnelblick, man hat schwitzige Hände irgendwie. Das ist ja kein entspanntes Reisen. Also ich glaube, die Emotionen, die man ansprechen muss, sind halt einfach andere als bei einem Verbrenner. Ne, es sind zwei Welten, es sind zwei Konzepte, also muss man auch mit anderen Argumenten und anderen Emotionen da reingehen.
Da gibt es auch, glaube ich, nichts anderes zu ergänzen, als das dann so zu unterschreiben, wie du es jetzt auch ausgeführt hast. Du bist ja dann aber auch bewusst in die Entscheidung gegangen, okay, ich gehe zu NIO, damit zu einem Anbieter, der rein elektrische Fahrzeuge auf die Straße bringt. Also da musstest du schon mal niemand von dem Antrieb sozusagen überzeugen. Das war dann schon geschehen. Du bist da tiefer in die Materie eingestiegen, bist aber dann mittlerweile auch im Nachgang Schritte weitergegangen, warst jetzt zuletzt auch bei einem Unternehmen im Bereich der Ladeinfrastruktur tätig. Also es scheint ja wirklich so, als ob E-Mobilität dich so richtig aufgesaugt hat. Also wie sind dann die nächsten Schritte bei dir gewesen und warum bist du dann vom, ich sag mal, Auto hin in die Infrastruktur reingegangen?
Ich bin nach NIO tatsächlich einmal in den Handel noch kurz zurückgegangen, war dann als Head of Sales bei einer Handelsgruppe für den Online-Bereich tätig, weil das eben das ist, was ich früher bei Volvo sehr viel gemacht habe. Das Projekt ist anders verlaufen, als wir es uns alle gedacht haben, sagen wir es so. Und ich habe allerdings auch in dieser Zeit gemerkt, das war eben eine Handelsgruppe mit, ich glaube, 13 Marken. Da war ein sehr, sehr hoher Fokus wieder auf den Verbrenner. Und ich habe in der Zeit, das waren 6 Monate, habe ich gemerkt, es packt mich nicht mehr. Ne, also da waren auch Marken, die durchaus irgendwie schöne sportliche Modelle dabei hatten. In Gedanken habe ich es aber immer mit dem NIO, den ich vorher gefahren habe, verglichen. Und gedacht so, naja, das ist aber schon laut hier drin. Und ich muss auch sagen, dass das Tanken als solches, wo er ganz oft in der Diskussion kommt, ja, tanken, 5 Minuten und ich kann wieder 1000 Kilometer fahren. Das stimmt. Also in der reinen Nettozeit dauert Laden länger als tanken. Ich fand Tanken aber irgendwie, ich hatte jetzt nicht das Gefühl zu sagen, ich kann das hier ganz schnell, mein Sprinter. Ich fand es irgendwie nervig, muss ich gestehen. Ich hatte mich so an das Laden gewöhnt. Ich habe es halt bei jeder Dienstreise sonst, habe ich einfach vorher mit eingeplant. Und dann wusste ich, fahre da und da raus und dann stehe ich da eben 20 Minuten. Und ob es jetzt E-Mails oder Instagram sind, habe ein bisschen was auf dem Handy geguckt und eben eine Kleinigkeit gegessen und bin weitergefahren. Und ich habe gemerkt, mir fehlt das. Mir fehlt dieses Umfeld irgendwo. Einfach, weil auch der Glaube dafür da ist. Also die Überzeugung. Jetzt war dieses Projekt dann beendet mit dem Aufbau dieser Online-Abteilung. Und ich wollte gerne doch wieder in die EV-Welt zurück. Hab gleichzeitig damals gedacht, naja, jetzt machst du das inzwischen irgendwie 19 Jahre mit dem Autohandel. Ich habe in der Zeit irgendwie von einem 1960er Porsche bis zu einem chinesischen Hightech-EV eben irgendwie alles mal verkauft. Ich wollte was anderes machen. Und so war dann diese Kombination, ich will raus ein bisschen aus dem Autothema mal, will aber weiter in dieser EV-Welt bleiben. Und so kam ich an die Ladeinfrastruktur und war dann tätig für ein niederländisches Unternehmen, welches auf AC-Charging spezialisiert ist. Wo es eben darum ging, abseits der Schnelllader an der Autobahn, die jeder natürlich von seinen Dienstreisen kennt, dafür zu sorgen, dass letztlich überall da, wo das Auto lange steht, es auch geladen werden kann. Also sei es das Hotel, sei es das Kino, sei es der Golfplatz, also überall da, wo ich hinfahre mit meinem Auto, sollte es eine Lademöglichkeit geben, weil dann die Netto-Ladezeit, was ich eben sagte, dass ich natürlich auf der langen Strecke ein bisschen länger zum Laden brauche als zum Tanken, weil dann die Netto-Ladezeit gegen Null geht. Denn wenn ich jetzt eh 4 Stunden in einem Shoppingcenter bin und das Auto in der Zeit im Idealfall 88 kW nachlädt, ja, dann habe ich überhaupt keine Zeit aufgewandt, um das Auto zu laden. Das ist also wirklich die Kombination Angenehmes mit Nützlichem. Und habe in diesem Bereich ja so ein bisschen mein Herz verloren, weil ich das Gefühl hatte, dass man einen wirklich wichtigen Impact irgendwo leisten kann. Also der Autohandel ist natürlich mein Steckenpferd, habe ich so lange gemacht und ich hänge nun mal an den Autos. Ich habe auch in der Zeit in der Ladeinfrastruktur sehr viele Gespräche über Autos geführt, zwangsläufig. Fand aber die Ladeinfrastruktur nochmal sinnstiftender, weil man da eben in nackten Zahlen ausdrücken konnte, was für einen Beitrag habe ich dazu geleistet, dass eben dieses Umfeld wächst und besser wird und jeden Tag ein bisschen angenehmer, ein bisschen besser macht.
Auch ein schöner Antrieb, das dann so mit Zahlen, Daten und Fakten ein Stück weit zu sehen. Das habe ich jetzt verstanden, dass du da auch Fan davon bist sozusagen. Und als Vertriebler wahrscheinlich eh, dass man immer an Zahlen ja auch gemessen wird schlussendlich. Insofern misst man ja auch andere Themen dann schlussendlich daran. So zumindest die Wahrnehmung, die ich da habe. Und finde das auch sehr spannend, vor allem dann im Bereich AC, der ja auch eher immer so mitläuft, den man ja auch gar nicht so extrem auf dem Schirm hat. Jetzt ist es aber so, dass du auch da, bis ja mal dein Ziel erreicht hast, auf der Suche nach einer neuen Herausforderung bist. Wird die dich eher wieder in den Handel treiben? Bleibst du im Bereich Ladeinfrastruktur? Ich gehe aber ganz stark von aus, in der E-Mobilität wirst du weiter unterwegs sein.
Ja, davon ist auszugehen. Ich sehe beide Themen als wichtig. Also zum einen bedarf es Leute, die auf der Seite des Autos ihren Job machen und dafür sorgen, dass vernünftige Autos vernünftig auch an den Mann gebracht werden oder entwickelt werden. Und gleichzeitig eben, wie gerade gesagt, finde ich das Thema der Ladeinfrastruktur super wichtig. Also ich kann mir in beiden Bereichen Aufgaben vorstellen. Ich wollte es nochmal aufgreifen, was du gerade gesagt hast, dass das AC-Charging immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Das ist genau der Punkt. Denn immer wenn man von Laden spricht, kennst du auch aus den Diskussionen, heißt es, ja, wie schnell kann der denn laden? Dann wird vom Ladepeak gesprochen, gar nicht mal von der Ladekurve. Und damit ist dann immer alles gesagt in dem Gespräch. Ganz viele Leute, und das ist ja auch immer ein Argument der Skeptiker, sage ich mal, können nicht zu Hause laden. Kann ich übrigens auch nicht. Ne, ich wohne hier zur Miete. Der Parkplatz ist hier in der Tiefgarage. Ich kann hier nicht zu Hause laden, würde aber jederzeit ein E-Auto kaufen. Eben weil ich weiß, es gibt inzwischen so viele Möglichkeiten, wenn ich hier nach Bonn fahre. Da ist inzwischen fast jedes Parkhaus irgendwie mit Ladeinfrastruktur ausgestattet. Meistens sind sogar die besten Parkplätze direkt neben dem Ticketautomaten und an der Ausfahrt quasi. Bauartbedingt halt, ne? Es gibt so viele Möglichkeiten, sein Auto zu laden. Aber in der Diskussion heißt es immer, ja, da muss ich zu so einem Charger fahren. Nee, muss man eben nicht, gerade weil es solche Firmen wie zum Beispiel dann Plug, wo ich war, gibt, die AC-Charger an allen Ecken und Enden hinstellen. Und das ist auch eine der Missionen, sage ich mal, wenn man den Leuten das näher erklärt, darauf hinzuweisen, wie funktioniert das alles im Alltag? Wo kann ich wirklich laden? Was gibt es für Möglichkeiten? Dass man diese ganzen falschen Bilder, die Leute zum Teil auch zurecht haben, weil das ja durch Medien und Co. ja auch teilweise wirklich nochmal befeuert wird, das alles abzubauen.
Zumindest auch unser Ziel, dass wir das unterstützen und da gegen vorgehen und das mit Fakten getrieben dann natürlich auch abholen. Schön, das von dir jetzt auch nochmal so gehört zu haben. Ich kann es nur von mir aus selbst unterschreiben. Ich habe selbst in der alten Wohnung, wo wir gewohnt haben, ich glaube 7, 8 Jahre öffentlich nur geladen und ich habe alle 2 Wochen ein anderes E-Auto da gehabt, mal mit mehr oder weniger Strom im Akku dann schlussendlich. Aber es funktioniert. Natürlich ist es nicht immer bequem und man hat auch nicht Lust, bei Regen dann da vor die Tür zu gehen. Aber im Laufe der Zeit, du sagst es, öffentliche Parkhäuser, beim Discounter, beim Einkaufen im Supermarkt, man kann das verbinden, man muss sich eben nur drauf einlassen, so wie man sich auch auf einen Jobwechsel, Jobwandel einlassen muss, so wie du es ja getan hast, auch vom Verbrenner hin zur E-Mobilität. Es geht eigentlich, es kommt immer auf einen selbst an. Von daher vielen lieben Dank für den Blick hinter die Kulissen bei dir. Georg, dass du uns mal so ein bisschen mitgenommen hast auf deine Reise. Ich fand es sehr spannend, vor allem diese Einblicke dann auch zu sehen, wie man vom, ich nenne es mal Skeptiker, zum E-Mobilisten wird. Und ich glaube, auch der eine oder andere Zuschauer kann da was mitnehmen. Danke für deine Zeit.
Ich danke dir. Viel Erfolg weiterhin.
Das war mein Gespräch mit Georg Bruce-Salinas. Eine ehrliche Reise vom Skeptiker der E-Mobilität hin zum überzeugten Teil des Ganzen. Für mich hat das Gespräch aufgezeigt, dass E-Mobilität vor allem eins braucht. Nicht nur Technik, Daten, sondern Erfahrung, Aufklärung und eigene Erlebnisse, die man damit verbindet. Denn wer überzeugen will, muss verstehen und wer verstehen will, muss sich darauf einlassen. Das hat Georg, glaube ich, ganz gut aufgezeigt. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei Spotify und dein Feedback dazu. Vor allem aber vielen Dank, dass du reingehört hast, jetzt auch bis zum Ende und hoffentlich kommende Woche in der nächsten Folge, dass ihr einen Podcast wieder einschaltest. Mach's gut, bis dahin, ciao.